close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Viel Wind um Nix. Und heute mit ganz viel Wind um ein richtig geiles Thema, auf was ich mich sehr freue. Ihr merkt so ein bisschen, der Hype-Modus ist an und den Hype möchte ich gerne teilen mit meinen beiden Kollegen. Jan, was geht?
Jo, hier geht's richtig ab bei mir, obwohl ich nicht mehr in der Villa Bergzauber.at bin.
Das ist jetzt auch woanders schön.
Es ist auch zu Hause sehr schön, aber natürlich ist es da an dieser Villa ein toller Bergzauber.
Ich wollte gerade fragen, wo ist es nochmal am schönsten, Jan? Gut. So, und habt ihr auch schon gehört jetzt, Flo, was geht bei dir?
Ob Norden, Süden, Westen, Osten, zu Hause ist es doch am Boston.
Was?
Oh Gott. Ich dachte, ich muss das Niveau gleich mal auf die Stufe bringen, wo wir Fanboys uns hier heute unterhalten.
Ich schneide es raus, wenn das okay ist, ja. Ja, was auf jeden Fall, wir haben viele Kommentare gekriegt auf die letzte Folge und der etwas humoristischere Ansatz ist auf jeden Fall ganz gut angekommen. Das glaube ich, kann man zusammenfassen. Ich glaube, euch hat auch ein bisschen was erreicht, oder? Und deswegen wollen wir hier mit guter Laune ins Thema starten. Und um das mal so ein bisschen einzuführen, ich habe vor, weiß ich jetzt gar nicht schon wieder, wie lang es her ist, irgendwie 2-3 Wochen gefühlt, na, wahrscheinlich waren es eher ein paar mehr, aber habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, Jungs, wir müssen unbedingt aufnehmen, weil ich bin total angesteckt vom Fieber. Und darüber müssen wir reden, weil ich glaube, dass die Leute es nicht genug auf dem Zettel haben. Und worüber redere ich? Ich rede über das, was, wenn diese Folge rauskommt, bereits übermorgen wieder stattfindet. Also wir releasen ja in der Regel am Donnerstagabend und am Wochenende, was jetzt dann ist, ist es wieder, es ist in Chicago in Amerika.
Es ist ja in der Nähe von Boston und damit hat Flo doch eigentlich eine wunderbare Einführung gegeben.
Jungs, das ist ein Cliffhanger. Der dauert ein bisschen, aber passt.
Glück gehabt, Kollege. Und es wird der ein oder andere jetzt natürlich auch schon verstanden haben. Wir reden heute über den SailGP. Und was, Jungs, was wisst ihr über den SailGP?
Ist ein World Sailing Special Event.
Not. Hat mit World Sailing tatsächlich nichts zu tun und ich weiß nicht, ob man das so sagen muss, aber vielleicht ist ja gerade deswegen so geil.
Sehe ich auch so.
Es ist nicht, also ich hätte es, warte mal, das muss ich mal auf die Website gucken. Ich habe das immer noch als World Sailing Special Event irgendwie abgestempelt für mich.
Also es kann ja gut sein, dass es diesen Stempel irgendwie sich hinterher quasi drüber gezogen hat, aber es hat halt mit World Sailing ungefähr nichts zu tun.
Ja, das stimmt.
Die SailGP-Rennserie, die ist entstanden im Prinzip aus dem, also ich glaube, es ist so ein bisschen die Vision, dass das Oracle Team USA um Russell Coutts vor allem, der ja da CEO war und jetzt beim SailGP CEO ist, so haben die sich, glaube ich, immer den America's Cup vorgestellt. Also zumindest vom Format her. Natürlich geht es beim America's Cup auch immer hauptsächlich darum, das Ding zu behalten. Ja, deswegen schreibt man immer die Regeln so, dass man da eine möglichst große Chance hat. Jetzt sind sie diese Last so ein bisschen los und haben dann halt eben, nachdem der America's Cup an die Neuseeländer ging, diese SailGP Rennserie ins Leben gerufen. Es wird gesegelt auf den, jetzt nennen sie sie F50, aber das sind im Prinzip die kleinen fliegenden Katamarane, die in der Vorserie zum America's Cup damals benutzt wurden in San Francisco und dann später auch nochmal in Bermuda. Und die Serie geht ab. Was soll ich dazu sagen? Ist einfach.
Du hast mich ja gefragt, was ich weiß,
ja.
Toni. Und ich weiß, dass es unfassbar geil ist. weil alleine, wenn man mal diesen Massenstart gesehen hat, den sie da in ihrem Fleet machen, da 6 Boote sind es, glaube ich.
Es sind jetzt mittlerweile tatsächlich, wir sind ja in der 3. Saison jetzt schon, und es sind jetzt schon 9 Boote.
Ja, okay. Dann ist es umso krasser mit 9 Booten, diesen Halbwind-Massenstart oder was sie da tun. Das ist einfach phänomenal, super geil zu sehen, dieses Gerangel um die erste Tonne. Und dann sind wir auch beim Thema GP, ne? Das ist ja Grand Prix. Die haben da wirklich mega schlau die Geräte am Start, die dann gut vergleichbar aber auch mit so einem MotoGP sind. Ne? Da geht es auch da in der ersten Kurve richtig rund und man kann das richtig gut gucken, weil das Motorradfahren ist ja auch relativ spannend, wenn man sich da mal 10 Minuten die Zeit nimmt. Ich will mich jetzt überhaupt gar nicht, also mich interessiert es eigentlich gar nicht Motorsport, aber das Format, was sie da an gewissen Motorrennstrecken da auch tun und ich glaube auch Motorradfahren an der Stelle, da gibt es ja Positionswechsel und all so ein Kram, das ist cool und das ist übertragen, glaube ich, so ein bisschen angelehnt. Und für uns Segler dann natürlich viel, viel mehr triggernd. Insofern mein erster Eindruck vor 2 Jahren oder wann das war einfach gigantisch und wenn ich es irgendwo sehe, feiere ich es immer mega ab.
Ich muss ja tatsächlich gestehen, dass ich es am Anfang so ein bisschen doof fand. Schande wirklich auf mein Haupt. Es war so ein bisschen so ein, jetzt haben sie den America's Cup verloren, was wollen sie denn jetzt? Ja, Jungs, könnt ihr euch doch beim America's Cup weiter engagieren, was wollt ihr denn jetzt hier? Und ich bin sehr froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass das die Rennserie ist, die über die nächsten, weiß ich nicht, sagen wir erstmal 10 Jahre, das Zeug hat, das Bild vom Segelsport zu werden tatsächlich. Mal von den Offshore-Geschichten vielleicht abgesehen. Aber die schaffen da gerade das, was eigentlich bis jetzt vielleicht viele schon versucht haben, aber nie richtig umsetzen konnten. Und ich glaube, dass es viele Gründe hat und ich glaube, dass Flo's Steckenpferd einer der Gründe ist, warum das so erfolgreich ist. Flo, willst du uns ein bisschen was erzählen davon?
Also erstmal glaube ich, ist es das, was sie da machen, genau das, was wir in unserer allerersten Podcast-Folge mal gesprochen haben. Sorry. Ein kleiner Frosch im Hals. Und zwar, dass man gucken muss, dass so eine Rennserie, wenn man damit irgendwie medial erfolgreich sein will oder irgendwie Leute flashen will, gucken muss, okay, was triggert die Leute, was ist interessant, diesen Mix aus Technologie und Rennsport, so wie das Segeln ja eigentlich per se ist ja ein Rennsport, ne? Wenn man mal von den ganzen anderen Sachen, die wir immer glauben, die man irgendwie medial da irgendwie mit transportieren muss, alles Quatsch, das ist es halt, ne? Wie heißt der Chef von Oracle? Ich vergesse den Namen immer. Irgendwie, der hatte ja genau gesagt, wie Toni, du schon eingangs gesagt hast, irgendwie, ja, nee, das ist irgendwie alles Quatsch hier, das ist alles langweilig, wir müssen das genauso machen. Und ja, war auch so ein bisschen so, gesagt, ja, jetzt konnte er nicht verlieren und irgendwie kriegt seine Werbefläche und sein Oracle in den Jungs immer hingeschrieben, jetzt ist er ein bisschen trotzig, macht sein eigenes Ding auf, ne? Aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und jetzt im Moment feiern es alle.
Und wie gesagt, siehe erste Folge, da war ich ja bin ja großer Verfechter von modernen Wettkampfformaten und das ist ja einfach die Vereinigung daraus, ne? Einmal ein extrem kurzweiliges Wettkampfformat mit der am Ende einem Finale, wo der Sieger ist und die ganzen Geschichten. Bitte nochmal Folge 1 hören. Und dann aber eben vereint mit den spektakulären Bildern. Ne? Und ja. Das ist ja, wie gesagt, dann Flo's Part. warum die dann triggern, aber ich als Konsument, ne, das haben wir auch, als wir über den America's Cup gesprochen haben, das sieht schon geil aus, wie die da rumfliegen, ne, und alles. Und für mich ist es hier eine Weiterentwicklung zum America's Cup an der Stelle, als das sind ja so ein bisschen One-Design-Dinger, richtig, Toni?
Korrekt, ja, sind komplett, komplett eigentlich, ja.
Genau, so, das heißt, die haben da auch die Möglichkeit, sich subjektiv mit diesen Geräten auseinanderzusetzen und in der Motorik damit umzugehen, Techniken, Fertigkeiten zu entwickeln, dass sie die Boote auch an die Grenze bringen und nicht wie beim America's Cup immer noch weiterentwickeln und die Person an Bord kommt gar nicht hinterher, das Boot zu beherrschen. Und das haben wir ja im America's Cup gesehen. Das war mein großer Kritikpunkt, dass da im 9. Rennen immer noch geübt wird mit dem Boot und das immer noch nicht beherrscht wird. Und das ist halt hier auch einfach geil und deswegen sind es enge Szenen, deswegen hast du die Crashs, weil die da ans Limit gehen, weil sie sich das zutrauen und weil im Zweifel ein neues Boot im Schuppen steht, mit dem sie dann wieder segeln gehen können. Ne?
Ja.
Einfach.
Ja, und weil alle wissen, wie man das Ding segelt, ne? Das darf man ja, also genau. Das ist ja genau der Punkt, ne? Irgendwie haben sie es ja, also es ist allen bewusst, dass um einen Vergleich möglichst eng und spannend zu machen, musst du beim Material irgendwo sagen, okay, halt, stopp, hier hören wir jetzt auf, jetzt fahren alle mit dem gleichen Material umher. Ja. Ne, um halt wirklich wieder diesen entscheidenden Faktor Mensch wieder in den Vordergrund zu stellen.
Genau.
Und das ist es halt.
Sag doch mal was zu den Booten. Also jetzt, oder veranschaulich mal, was sind das für Boote, was können die? Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, aber. Also ein bisschen Bild transportieren an die Hörgeräte.
Ja, es ist an der Stelle nicht das optimale Medium, was wir hier betreiben tatsächlich, aber es sind halt Katamarane im klassischen Sinn mit vier Foils, also zwei Schwertern und zwei Rudern. Die Schwerter sind so Ls im Prinzip, die in Luft natürlich aufgeholt werden und dann foilt das Boot und die schaffen da wirklich im Prinzip nahezu 100% Flight Time über einen Kurs foilt auf drei Beinen quasi und da drauf stehen halt die man vom America's Cup kennt, die festen Tragflächensegel, eine kleine Fock vorne dran und dann fährt es. Die Webseite vom SailGP hält es für wichtig zu betonen, dass die Boote mit dem, was dann damals beim America's Cup benutzt wurde, nicht mehr so viel zu tun haben, weil sie tatsächlich im Prinzip schlägt es in die Kerbe, die ihr gerade auch schon aufgemacht habt. Es geht darum, dass die Boote möglichst zuverlässig zu segeln sind bei bei den Bedingungen, die man halt so vorfindet und so hat, gibt's zu jedem Rumpf zwei verschiedene Satz Schwerter, zwei verschiedene Ruderfoil-Aufsätze, drei Segel, also drei Großsegel, drei Wings mit unterschiedlichen Höhen, ich glaube 18, 24 und 26 Meter, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, und dann jeweils nochmal eine große und eine kleine Fock. Und das hat jedes Team gleich. Die Software an Bord ist gleich, die Foils quasi steuert, weil das muss man klar sagen, das macht kein Mensch mehr mit einer Strippe, ja, da rechnet ein Computer mit und hält die Boote auf der Höhe im Prinzip, was ja aber, also kann man jetzt irgendwie doof finden, man muss dem Computer dann trotzdem noch irgendwie die richtigen Parameter geben, also der eine Position an Bord ist der Flight Controller, also Taktiker könnte man auch sagen, aber der hat das so ein bisschen in der Hand, das ganze System. Und da sind sich eigentlich auch alle einig, dass das die zweitwichtigste Position ist nach dem Menschen am Steuer. Und welches Equipment dann tatsächlich für ein Rennen oder an dem Tag benutzt wird, das entscheidet am Abend oder am Morgen ein Komitee bestehend irgendwie aus dem Wettfahrtleiter und einem Representative aus jedem Team. Dann einigen die sich also, okay, hier morgen haben wir 20 Knoten, nehmen wir das mittelgroße Segel und die die Foils, mit denen man eher ein bisschen schneller sein kann. Und das macht halt so viel Sinn, ja. Also das ist so schlau, weil damit wird halt einfach möglichst garantiert, dass das ein Wettkampf ist, der nicht nur stattfindet, sondern auch auf dem Niveau halt eben stattfinden kann, das wir jetzt schon abgefeiert haben. Ja, also eine weitere Geschichte, die man zu den Booten noch erzählen kann, es sind jetzt dieses Jahr ja 10 Teams und auch 10 Events. Das finde ich mega. 10 Veranstaltungen übers Jahr in der dritten Saison. Also ich springe von Thema zu Thema, aber es scheint genug Sponsoreninteresse auch da zu sein, sonst hätte man nicht 10 Events. Und es gibt aber dieses Jahr leider nur 9 Boote, weil sie tatsächlich mit dem Bauen des 10. Bootes nicht hinterhergekommen sind. Beziehungsweise hat die Japaner hatten ja letztes Jahr diesen Crash, wo sie sich ja wirklich komplett zerlegt haben. Und das Boot ist halt einfach noch nicht wieder fit, weil das im Prinzip war das Müll. Dann sind die Kanadier sind dazugekommen und die Kanadier haben tatsächlich das Boot zugesprochen bekommen, das dann noch da war quasi. Und die Japaner, die leider ein bisschen am wenigsten gut finanziert sind, haben dann ein bisschen in die Röhre geguckt. Die warten jetzt darauf, dass das Boot fertig wird und machen dann hoffentlich ab Event Nummer 4, glaube ich, ist der Plan, dass die einsteigen in die Serie. Also das Material ist, also alles ist dem Ziel untergeordnet, quasi, dass das angenehm anzusehen ist. Ja, und das ist ja ein Ansatz, den man bis jetzt noch nicht hatte. Und es funktioniert. Es funktioniert so gut. Ja. Jungs, was auch echt nicht zu verachten ist, ist, wer da alles mitmacht.
Also, ich wollte gerade auf den Japaner Nathan Outeridge eingehen.
Wer?
Also auch hier kurz zur Erklärung, es gibt SailGP hat ja, die Teams sind ja Länder, also das Team heißt ja hier aus Australien und Kanada und Neuseeland, ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist gewollt, auch hier wieder, ich glaube, das ist schlau, weil dadurch haben die Leute automatisch einen Identifikationspunkt, die Zuschauer, ja, also ja. Ich kann jetzt leider nicht für ein deutsches Team sein, aber ich glaube, ich muss meine Affinität zu Neuseeland nicht verheimlichen, also ist klar, für wen ich dann bin, ja, sie haben eine Liste von Ländern, die sie als entwickelte Segelnationen bezeichnen, und es gibt halt auch andere Länder, also die noch nicht entwickelt sind, und es gibt eine Nationalitätenregel, die lustigerweise im America's Cup, dass das Team Oracle USA, also quasi die Menschen, die jetzt hier den SailGP verantworten, die fanden die Nationalitätenregel immer doof, weil sie meinten, sie sind besser im America's Cup, wenn sie sich halt eben Australier und Neuseeländer aufs Boot setzen. Und,
ja, geil.
Ja, genau. Und die Neuseeländer haben im America's Cup immer auf eine Nationalitätenregel gepocht, weil sie halt das Talent im Land haben. Ja? Mhm. Und jetzt, wo es darum geht, das gut zu vermarkten, ist dann plötzlich für Russell Coutts, der hier ja CEO ist, der ja Neuseeländer ist, ja, plötzlich dann das wieder wichtig. Und diese entwickelten Segelnationen, da ist die Nationalitätenregel im Prinzip, dass es ein Mensch an Bord muss nicht aus dem Land kommen. Und bei den anderen Ländern, die halt eben noch keine entwickelten Segelnationen sind, ist es sind also weniger. Da gibt es so eine Tabelle mit, wenn 4 Leute an Bord sind, dann müssen da nur 2 aus dem Land sein.
Es ist quasi definiert, ja?
Es ist definiert, ja. Kann man auf der Webseite auch nachgucken. Bitte?
Hast du die Webseite gerade auf? Ist Deutschland als etablierte Segelnation
da? Ja, natürlich, ja. Deutschland ist, also die gängigen, also die Länder, also ich finde, dass sehr viele Länder etablierte Nationen sind in der Liste. Also natürlich so Neuseeland, Australien, Großbritannien, aber halt auch Deutschland, Slowenien, Kroatien, die Ukraine zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind im Einzelfall, weil Japan halt zum Beispiel nicht darauf ist. Und sie streben aber quasi an, das eher in Zukunft noch enger zu fassen als bisher.
Was ich ja viel, viel geiler finde, ist, dass einfach überall auch Frauen an Bord sind.
Auch hier wieder.
Also das finde ich einfach mega fortschrittlich. Das ist ja auch da weiß ich, das wird wahrscheinlich auch eine Rule sein, ne? Also eine Regel.
Ja.
Sonst, aber das finde ich einfach cool. Also
na, auch hier
das
wieder.
Das ist einfach an der Stelle fortschrittlich. Das ist einfach schlau. Das ist einfach cool.
Ja, das ist hier auch eher wieder, wenn man 50% der Weltbevölkerung quasi ausgrenzt aus dem Event, also das zu gucken, ja, das ja. Also medial aufzunehmen, weil halt eben keine Frau mitmacht, und dann ist das halt irgend so eine weitere komische Sportart mit Männern, ja, das ist halt einfach super schlau. Und die Frauen gibt's ja, ja, also die gibt's ja,
eben.
Es gibt ja so, also genug erfolgreiche Seglerinnen.
Wenn man mal durchklickt, da sind sehr, sehr viele erfolgreiche, Anne-Marie Rindom zum Beispiel, ja, springt mir sofort ins Auge.
Ja, die Hannah Mills, die bei den Briten mitfährt, ja, also es ist...
Ich finde es ja eher schlimm, dass wir darüber reden müssen, dass wir es gut finden, dass da Frauen mitsegeln. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass wir uns...
Ja, dass das überhaupt ein Thema ist. Ja, genau. Ja. Aber es ist ja trotzdem, also glaube ich schon, auch zu thematisieren, gerade im Segelsport, wo, mal kurzer Exkurs, wo wir im Opti ganz, ganz viele Mädchen haben, die mit Segeln anfangen.
Ja.
Wir dann aber... Also da würde ich ja fast sagen, sind wir eine fortschrittliche Sportart, würde ich fast sagen 50-50. Ja, aber wenn wir dann nach oben gucken, je älter die werden, umso weniger Mädels sind ja da. Und wenn du dir dann anguckst, trainermäßig, haben wir nun oft über die Trainerausbildung gesprochen, geht auch mal auf eine Regattabahn. Also weibliche Trainer, boah, also eine von 10 vielleicht.
Ja. Wir haben hier, kurzer Exkurs, hier neulich zwei Trainerinnen verabschiedet, die hier lange gearbeitet haben bei uns und quasi gleichzeitig nochmal so ein bisschen die neue begrüßt, so bei so einem gemütlichen Kollegenfrühstück. Und ich war der einzige Mann im Raum. Es war so krass.
Cool.
Es war cool. So krass. Also da zwei ehemalige Trainerinnen, eine, die schon ein paar Jahre hier arbeitet und immer noch weiterhin dabei ist, und eine neue Trainerin und ich halt der einzige Typ. Also ja. Das ist, also wenn sich jemand fragt, wo die ganzen Trainerinnen sind, dann
alle
bei mir.
Alle
haben wir
ein Loch.
Genau.
Ah,
ja, genau. Sehr gut.
Nee, aber da hast du natürlich recht, und Mösen. Und was natürlich charmant ist beim Segeln, ist diese Mixed Sache im olympischen Bereich, ja. Weil dann hast du per Definition immer 50-50. Das ist halt eigentlich
total
sehr gut, ja. Und auch das ist ja, muss man leider sagen, glaube ich, kommt eher vom IOC als aus dem Segeln selbst, aber egal.
Ja, beim CGP hat das ja nicht mit dem IOC zu tun.
Nee, genau.
Aber und die haben sich einfach trotzdem aus mehreren Gründen entschieden dafür, und ich finde das großartig, wollte das ansprechen. Und es ist ja auch mal wieder ein Zeichen dafür, wie inklusiv unsere Sportart auch sein kann, ja, im Vergleich zu allen anderen Sportarten. Also hier kann man da auf Augenhöhe sich mit jedem Menschen auf dieser Welt messen.
Ja.
Und das geht halt rein biologisch in beim Sprinten halt nicht, ja. So. das so, und das zeigt einfach, dass, wie viel Potenzial unser Sport auch hat.
Ja. Und jetzt haben wir so ein paar Teams, die, glaube ich, also es gibt ein paar Teams, die sehr angelehnt sind an die America's Cup Teams, ja, wo auch quasi diese...
Ja, die steigen dann einfach aufs andere Boot, oder?
Genau, so die nehmen das als Training, glaube ich. Ja.
Genau, wenn ich mal Australien und Neuseeland mir so angucke, dann ist das auf alle Fälle...
Na, vor allem... eigentlich, glaube ich, jetzt...
Die Briten auch.
Die Briten, die Neuseeländer und die Amerikaner quasi.
Ja, genau.
Einigermaßen.
Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, wie lange die America's Cup Teams das hier als Training sehen. Oder ob sich das irgendwann mal umdreht, dass der America's Cup dann quasi das Training oder irgendwie noch so ein Jahr kommt, Side-Event nehmen wir mal mit für ein Sage-P ist.
Also.
Steile These, aber das glaube ich nicht. Dafür ist diese Kanne, glaube ich, zu viel wert.
Ja, aber was du, also du bist nicht ganz auf der falschen Fährte, weil die beiden neuseeländischen Superstars, Peter Burling und Blair Tuke, haben ja ihre olympische Karriere jetzt erstmal an den Nagel gehangen. Die sind ja jetzt noch nicht alt, ja. Also wenn wir uns jetzt hier mal hier den Opa Robert Scheidt angucken, der doch garantiert in Marseille nochmal mitmacht, weil was anderes kann er ja gar nicht.
Warum soll er es auch nicht machen?
Warum auch nicht, ja? So, also die sind ja noch nicht alt und die haben jetzt ja nach Tokio gesagt, sie machen jetzt erstmal nicht mehr weiter mit 49er und Olympisch segeln, weil sie haben hier genug Projekte mit America's Cup und SailGP, dass sie sich darauf konzentrieren wollen. Und jetzt sind auch die beiden vielleicht auch einfach ein bisschen satt von diesem olympischen Gewinnen immer. Ja, aber das ist schon eine Aussage, finde ich. Ne? Also da verschieben sich glaube ich, nur für den America's Cup hätten sie das auf jeden Fall nicht gemacht. Ich rechne da SailGP schon einiges an.
Das stimmt. Ja, guck mal, also jetzt mal unabhängig von dem Fame-Faktor von dieser Kanne, ne? Wenn du sagst, okay, du hast eine SailGP-Saison mit 10 Events, vielleicht werden es irgendwann 12 Events oder so, ne? Ja. Und dann sagst du, ja, vielleicht ist das Team ist grundsätzlich das gleiche, irgendwie America's Cup, okay, vielleicht ist das ein bisschen wirklich steile These, aber sagen, ja, komm, ein Event, halbes Jahr Vorbereitungszeit, komm, das packen wir nochmal kurz mit rein. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Weißt du, so wenn du die Sponsoren eh hast und das Team eh hast und dieses Team etabliert hast, dann kannst du so ein Ding dann vielleicht auch Vorsicht auf einer halben Arschbacke nochmal mitnehmen.
Ja, haben wir ja gerade auch schon gesagt, wenn da die technische Entwicklung das Wichtige ist und die eh keine Zeit zum Trainieren haben, weil das Brot sich ständig verändert, dann segeln die halt was anderes, ja.
Das ist halt das, was beim SailGP, das soll die Owning beibehalten. Das ist das aus meiner Sicht, was den America's Cup in den letzten Jahren jetzt im Vergleich so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber komischerweise ging es auch mit Oracle los, als sie dann irgendwann meinen, diesen Trimaran hinzustellen, der irgendwie fünfmal so groß war wie der Katamaran, den Alinghi da hingestellt hat, ne? Also dieses klassische Rennen, okay, wir segeln dreimal, dann sind wir durch damit. Haben die ja danach irgendwie konnten sich zwar dann nochmal einigen, dass sie grundsätzlich mit annähernd den gleichen Booten unterwegs sind, aber jedes Mal neu. Und das ist das, was diesen Sport gerade so ein bisschen kaputt macht, vom Zuzusehen. Na, weil das Ergebnis ist, keiner kann dieses Boot sehen. Wie geil waren die America's Cup Rennen in Ende der 90er, Anfang der 2000er, mit die Zeit von Alinghi, wo die Boote alle grundsätzlich gleich waren und das einfach geiles Matchracing war. Und danach war es erstmal irgendwie 10 Jahre lang irgendwie Technologiekampf, oder ist es ja immer noch inzwischen. So, und was jetzt halt echt ein bisschen schizophren ist, dass die das angefangen haben, jetzt gesagt haben, okay, komm, jetzt haben wir den Modus, den wir wollten, und jetzt bleiben Boote gleich.
Ja, vielleicht haben die auch eigentlich das immer schon, also vielleicht wollten die auch einfach nur diese Marke America's Cup nutzen, um dieses Konzept quasi zu etablieren, ja, weil es natürlich schon einfacher ist, sich so eine Geschichte umzuhängen und dann damit Marketing zu machen, als so SailGP irgendwie von null aufzubauen. Aber auch das, Flo, und da kannst du bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen, das Marketing rund um das ist sensationell. Also die haben wahrscheinlich relativ enge Richtlinien, was sie machen müssen, was sie machen dürfen. Die Instagram-Accounts heißen alle SailGP Australia, SailGP New Zealand und so weiter und so fort. Also da ist viel Konzept hinter und ich glaube, es funktioniert, oder?
Also schon mal angefangen mit dem Logo. Also wie geil sieht das Logo aus? Mit dem, als wenn da irgendwie ein Ninja-Schwert einmal dieses Logo durchgeschnitten hat, was eine Anspielung auf die Foils ist, ne, die da durchs Wasser schneiden. Das alleine ist ja schon mal geil. Und das dann halt in der ganzen Bildästhetik, diese Schräge damit durchgesetzt, das ist schon großer Respekt auf jeden Fall an das, was da gegangen ist. Oder welcher Weg da im Marketing oder erstmal in Corporate Design, Corporate Identity gegangen ist. Was ich darüber hinaus auch mega krass finde, ist die Darstellung der Teammitglieder. Dass die da alle schön in Lycra und Schwimmweste stehen. Also so, wie die dann auf dem Boot steigen und nicht irgendwie im Polo mit hochgestellten Kragen. Das ist ja auch schon mal, dass du da gleich über, und dann halt auch alle mit der Pose, wo du denkst, okay, das ist hier richtig Kampfsport, ne? So sehen die ja irgendwie alle aus, als ob die dich gleich auffressen, ja. Wenn du die dann alle anguckst, die Teams auf den Webseiten. Das ist schon großartig gemacht. Und dann ist es ja so, rückblickend auf die Folge, die wir zum America's Cup gesagt haben, habe ich mich ja so unfassbar darüber aufgeregt, wie schlecht abgestimmt dieser Ton war und halt auch die ganze Dramaturgie in den Kameraeinstellungen und dem, was die Moderatoren von sich geben. Also das ist um Meilen besser und nachvollziehbarer und damit auch allein vom Bildschnitt und von dem, wie die Kamerabilder zusammengefasst werden, was da für eine Dramaturgie in so ein Rennen gepackt wird. Nicht mal mehr von den Booten an sich, sondern so, wie das inszeniert wird, ist es aus meiner Sicht meilenweit besser als das, was der America's Cup gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Produktionsfirma ist. Vielleicht kann da jemand, der noch mehr Fanboy ist als wir oder Girl, dazu sich mal äußern und uns dann mal eine Nachricht schreiben. Das würde mich sehr interessieren, ob das jemand weiß. Aber das hat halt einfach, das flutscht einfach. Da fragst du dich halt nicht. Also du fragst dich halt nicht, was das für ein Geräusch ist, ob da jetzt gerade eine Krake aus dem Boden kommt und das Boot auffrisst in dem Moment, wo die ihren Wing lösen, ne? Also das. Ja. Ja, und dann halt auch so Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, da hat mal einer wirklich ein bisschen MotoGP geguckt oder ein bisschen Formel 1 geguckt, dass du den Team Radio an Bord hast und wie geil ist es, dass dann halt auch simultan übersetzt wird und dann darunter nochmal als Schritt steht, sodass die Leute, die das so wie ich dann live abends nachts um 2 im Bett gucken und vielleicht nicht mehr den Ton am haben, auch dann nochmal als Schrift lesen können, was er dann gerade da gesagt hat.
Ja.
Das ist schon von vorne bis hinten durchdacht und so. Also so Kleinigkeiten. Den Leuten ist halt auch bewusst, dass das, dass die Leute das nicht zur Primetime vom Fernseher gucken, sondern dass sie das alle schön auf ihrem Smartphone gucken werden. Vielleicht mit Ton, vielleicht ohne Ton. Das ist aber auch egal, das kannst du alles mitverfolgen. Teilweise sind die Einblendungen überdimensional groß, sodass du das auch auf deinem kleinsten Telefon sehen kannst, ohne aber, dass es stört. Und das ist halt, da hat sich einer richtig Gedanken zu gemacht.
Ja.
Würde ich noch ergänzen wollen? Der Kurs alleine. Ne, der Kurs ist ja auch einfach so guckbar. Ja, es ist dieser Halbwindstart, ja, mit, keine Ahnung, dann geht das 30 Sekunden Speed auf eine Wendemarke, da ballern die rum.
Der Halbwindstart, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber den hatten
90
sie.
90 km/h fahren die da los, Mann.
Den hatten sie ja im America's Cup auch schon in San Francisco, also auf den Katamaran. Ja. Und mit 2 Booten fand ich es super lame. Ja. Und dachte mir, was spricht denn gegen einen normalen Start? Lass sie doch da auf unterschiedlichen Bug aufeinander zufahren, dann ist wenigstens was los, ja?
Ja.
Mit 9 Booten an der Linie ist es so geil,
ja? Ja, und die Linie ist halt auch eng, genau.
Die Linie ist eng, genau. Da ist immer einer zu früh dran. Du hast auch, es ist auch taktisch, also es gibt nicht die eine Position, die beste ist, ja? Manchmal kommst du in Luf am besten weg, manchmal kommst du in Lee am besten raus, dann an der Tonne. Ja. Gerade bei den Legs jetzt in Bermuda, die, ich bin schon wieder verdrängt, müsst ihr halt die Highlights gucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich bilde mir ein, die Franzosen, die haben quasi immer, die haben jedes Mal dieselbe Starttaktik gemacht, quasi alle waren immer ein bisschen früh dran und waren gar nicht so richtig auf Speed, sondern waren dann eher so, okay, wir fallen bei 3 Sekunden ab und beschleunigen richtig. Und die sind mit Vollspeed von hinten auf die Linie zugekachelt und dachten sich, okay, wir finden schon eine Lücke. Irgendwo ist eine Lücke. Und es hatte, glaube ich, nicht immer geklappt. Ja, aber wenn es geklappt hat, dann ist halt wie im klassischen Start, was wir unseren Kindern jedes Wochenende erzählen, wer am schnellsten ist am Start, der hat halt schon vielleicht den besten Start. Ja.
Ich glaube, das ist auch, also wenn man das aus einer anderen Perspektive mal betrachtet, es ist auch einfach geil, weil du jedes Mal denkst, okay, die fahren jetzt alle komplett ineinander und das ist ein riesiges Knäuel und du hast da irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Millionen Dollar Schrott irgendwie dann auf Bermuda liegen. Also das ist ja halt auch das Geile, aber du denkst, ey, das ist so schnell, das ist so eng, das kann nicht so gut aussehen.
Also das Ding, was bei der Formel 1 auch immer ganz gut funktioniert.
Ja, genau.
Genau, ja.
So, Jan, und wie geht der Kurs weiter?
Ja, und dann runden die Marke und dann fahren die eine Kreuz, ein Vorwind und noch eine Kreuz. Und das ganze Rennen geht 15 Minuten.
Ja.
Ja. So, und dann machen sie davon 3 Rennen am Samstag.
Ja,
korrekt. Und fertig, ja. Und am Sonntag nochmal 2 Rennen und die besten 3 fahren dann das Finale. So, ja. Und die knobeln dann in diesem einen Finale nochmal aus, wer dann erster, zweiter, dritter wird. Da sind die Vorergebnisse dann quasi irrelevant, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Genau so ist es. Und wie so, geil und
deswegen ist es einfach mega. Ja, weil das finde ich auch, das ist auch so ein geiler Kompromiss zwischen dem, was ich immer fordere und dem, was unser Segelsport, der aber klassisch ist. Dieses ewig viele Rennen fahren, damit der Beste gewinnt. Hier sind die ersten 3, auf alle Fälle die ersten 3. Ja, und dann gibt es aber nochmal den Kick. Ja. Das finde ich, da bin ich so ein Fan von.
Und das ist ein bisschen wie beim Winzer World Cup, ne? Also das, was Vincent erzählt hat.
Ja.
Wenn du Pech hast, hast du Pech. Fertig.
Genau. So, aber du bist ja trotzdem Dritter, du bist ja nicht Zehnter.
Ja. So, und jetzt ist es ja so, dass scheinbar das nicht so richtig viel mit Glück und Pech zu tun hat in diesem Format, weil wer gewinnt jedes Mal? Ja, ja,
das ist das, was ich auch in Folge 1 gesagt habe.
Ja.
Dass bei Olympia im Abfahrtslauf gibt es auch nur ein Rennen.
Ja.
Und das macht es auch aus. Und meistens gewinnt dann auch schon der Beste über die Jahre. Ja? Oder in allen Wochenendwettkämpfen, die stattfinden, wo die einmal den Berg runterfahren. Nur ein einziges Mal. Ja. Und dann ist der Gewinner. So. Und über die Saison ist der halt immer der Beste. Trotzdem ist er der Beste. So. Und dann macht es das vielleicht aus, dass genau bei Olympia jemand anderes gewinnt. Ja, das macht es medial aus. Und das wird beim SailGP, haben sie ihr Grand Final, ja, das letzte große Finale am 10. Wettkampfstag sozusagen oder am 10. Ort, ne?
Genau.
Da geht es ja dann, ist dieses $1 Million Race oder sowas. Und das ist ja nochmal das allergrößte Entscheidungsfinale. Und da ist es dann nämlich auch wieder irrelevant, welche Vorergebnisse du hast. Und dann ist es vielleicht der Moment, wo eben dann doch nicht immer die gewinnen, die immer gewinnen. Und genau dieser Spannungsfaktor aber drin.
Ja, also das hast du gut beschrieben tatsächlich, genau so ist
danke,
es.
Danke.
Das 10. Event ist quasi ein normales Event. Du kriegst ja auch die Punkte, die du bekommst, ist ja so, dass es verständlich ist. Ne? Also der Erste kriegt 10 Punkte und der Zweite 9 und wer dann halt am Ende am meisten Punkte hat, der ist halt vorne.
So, und nicht Low Point, sondern andersrum.
Nicht ja, Low Point, sondern
jeder verstehen kann.
So, dass es jeder versteht. Ja. Und dann hast du, genau wie du gesagt hast, beim 10. Event gibt es dann nochmal dieses große Finale der ganzen Saison quasi und das ist auch diese blöde Million Preisgeld, die sie da dran gehängt haben. Ja, die hat mich auch gehuckt letztes Jahr. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und jetzt hat halt tatsächlich zweimal Australien gewonnen. Ne? Also über die ersten beiden Seasons, der Overall Winner war zweimal Australien. Und die haben halt jetzt auch schon wieder das erste Event in Bermuda gewonnen. Also, wer weiß, vielleicht setzen die sich ja auch wieder durch, aber natürlich gewinnen die auch nicht immer. Also, das ist.
Aber das eine Mal, wo sie nicht gewinnen, ist es halt dann auch spannend.
Ja, ja, natürlich. Ja, total.
Toni, wie doll wohnt dich das als Neuseeland-Fanboy?
Also, geht tatsächlich. glaubt mir keiner. Jetzt gerade. Also mich wurmt viel mehr eigentlich, dass Neuseeland jetzt im letzten Event nur Sechster geworden ist. Ja, viel mehr als dass also Australien gewinnt, aber vor allem, weil der Tom Slingsby, der bei den Australiern steuert, den halte ich halt mittlerweile wirklich für den besten lebenden Segler vielleicht auf so engem Raum. Also Klammere Offshore echt? Immer aus bei sowas. Ja. Der ist einfach.
Noch vor Peter Burling.
Ja, also, ja, ja. Nicht, also, ja, schon. Weil der. Ja,
nur weil er auch Motte gesehen ist, sagst du.
Na, weil der alles segelt. Also Burling ist natürlich mit dem America's Cup und seinen olympischen Medaillen so auf so einem Podest, wo es super schwer ist, ihn runterzuholen. Aber Slingsby hat halt leider nicht im America's Cup leider nicht diese Chance gehabt, quasi überhaupt. Aber der gewinnt alles, wo der sich draufsetzt. Also ich weiß auch nicht, warum der noch nicht im America's Cup mitgefahren ist, weil, also, verstehe nicht, um ehrlich zu sein, aber.
Naja, es gibt halt grundsätzlich nur zwei Teams, ne? Und ich glaube, der.
Oder drei
der
oder
steigt
vier.
Nicht. Ja. Naja, ich glaube aber nicht, dass er auf ein Team aufsteigt, wo er nicht weiß, dass er gewinnen könnte. Also, ich glaube nicht, dass er zum Beispiel bei Prada einsteigen würde. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, dass Prada mit dem gewonnen hätte. So rum ist es nämlich.
Ja.
Ja, also.
spannende Diskussion an der Stelle.
Also, das ist ein bisschen ab vom Thema, aber dieses Team ist auch, also das sind sonst nicht so die Riesennamen, finde ich. Nur so an der Oberfläche, es ist nicht noch drei Olympioniken in, also weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber es ist einfach so das Team ist so stacked. Also und auch das Team, was jetzt quasi am längsten schon im Prinzip in der Konstellation ohne viel Veränderung zusammensegelt. Und die sind auch in jedem Event dann immer gleich gut. Also die fangen nicht im ersten Rennen sofort an, richtig geil zu sein. Aber wenn die ins Finale kommen, dann gewinnen sie es so ungefähr, ne? Also das ist echt immer jedes Mal eine starke Leistung von denen. Für wen seid ihr denn so ein bisschen? Habt ihr einen Favoriten in der Liste?
Ich bin für Dänemark. ja, vielleicht auch, also ein bisschen, weil es halt kein deutsches Team gibt und ich halt irgendwie familiär jetzt ja auch irgendwie immer näher an Dänemark ranrücke und dazwischen auch gerne Urlaub mache, ist es irgendwie das, wo ich denke, irgendwie, weißt du, wenn du aus der Generation rausgewachsen bist, wo du dann im Fußball auch nicht mehr Dortmund oder Bayern-Fan bist, dann sagst du dir, okay, wer hat denn dein Herz wirklich gewonnen? Und ich freue mich immer, wenn die Dänen vorne mit dabei sind.
Das ist auf jeden Fall auch ein Team, was glaube ich, so in der Mitte eigentlich theoretisch angesiedelt ist, so von der Leistung her oder von den Erwartungen her, glaube ich, die sie an sich selber haben. Ich glaube, sie sind immer relativ froh, wenn sie das Finale mal schaffen. Aber ja. Definitiv auch nicht da mit Underdog-Rolle durch die Gegend fahren. Ne? Also das ist schon.
Zumal, ich habe den Namen von dem Steuermann, sondern ich glaube, ist der CEO oder auf jeden Fall der ist auf jeden Fall schon lange auch ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörungen, in dieser Katamaran-Serie dabei, wo die da vorher alle umhergefahren sind. Alinghi und Red Bull und wie hießen die denn alle hier? GC32 nicht, sondern
Extreme Sailing Series.
Extreme Sailing Series, genau. Ja. Ja. Da sind auch alles keine unbeschriebenen Blätter da, ne? Auf dem Boot.
Nee, auf keinen Fall. Also, sie sind ja auch Vierter geworden jetzt direkt im ersten Event. Leider halt knapp nicht ins Finale gekommen, aber so ist das. Jan und du?
Da bin ich jetzt gespannt. Ich bin ja immer für den Außenseiter.
Also?
Nein, also bin ich für Kanada.
Ja, du hast ja da auch irgendwie schon immer so ein bisschen eine kleine Affinität hingehabt. Genau. Ja?
Eben drum. Und jetzt, wo es hier Kanada gibt, bin ich für Kanada.
Das ist natürlich, aber gar nicht, also das ist jetzt ein neues Team, was zum ersten Mal mitmacht, aber nach allem, was man so hört, super solide finanziert, also auch langfristig angelegt. Und der Phil Robertson, der da steuert, der war ja auch jetzt seit Anfang an dabei. Also das ist so ein bisschen der Springer, der jede Saison in einem neuen Team segelt quasi. Und die sind jetzt aus dem Stand Dritte geworden.
Also wenn ich mir auch einen Außenseiter suche, dann immer einen mit Gewinnchance.
Der klassische Dortmund-Fan, meinst du?
Genau.
Und das kanadische Team ist auch, ich glaube, die rödeln auch noch richtig rum. Würde mich nicht wundern,
wenn es ist erste Saison, ne? Und das ist ja langfristig angelegt, meine Fan, ja, dass ich jetzt hier Fan bin von Kanada.
Insofern. Das ist bei dir wirklich immer so, ja. Wenn du dir was aussuchst, dann reitest du das bis in.
Dann reite ich das bis in den Sonnenuntergang. Ja.
Bis in die.
Man kann dann auch, und jetzt habe ich noch einen Grund, als Kanada-Fan natürlich immer noch mehr gegen die United States sein. Und da Jimmy Spittle ja eh nicht so mein Freund ist, wie man aus anderen Folgen von unserem Podcast kennt, passt es auch ganz gut.
Ja, kackt auch ab.
Aber der hat auch so eine Art, die kann man halt auch nicht wirklich geil finden. Ich weiß, dass ich.
Also,
der ist halt einfach so, ne?
Entweder du findest ihn richtig geil oder überhaupt. Ja. Also der polarisiert, ne? So, das.
Wie gesagt, ich wiederhole mich da in diesem Podcast. Ich finde ihn so überhyped und der ist in meinen Augen überhaupt nicht so gut, wie den alle machen. Aber.
Ja. Ja, sind Fünfte geworden jetzt und beim letzten Event. Und ich fand auch nicht, dass das so aussah, als ob die eigentlich hätten besser sein müssen, um ehrlich zu sein.
Ja, der trifft einfach auch oft einfach wirklich nicht gute Entscheidungen, finde ich. Ja. Ne? Aber
ist ja auch der war schon. Hinter Dänemark. Hinter Kanada.
Ja, wenn wir jetzt,
mega.
Was ich ja nochmal spannend finde.
Toni ist ja für Neuseeland, ne? Das hatten wir uns schon.
Ja, genau. Toni hatte schon. Was ich jetzt spannend finde, wenn wir mal ins nächste Jahr gucken, würde mich jetzt mal sehr interessieren, ob die Schweizer mit einsteigen. Sind? Also sprich, ob
Ali Red Bull. Ach so.
Ja. Also es gibt.
Sind die? Habe ich schon wieder was nicht mitbekommen?
Nein, sind sie nicht. Also es gibt ein Team Schweiz, aber das ist halt nicht. Hat nichts zu tun mit dem Alinghi Red Bull America's Cup Team.
Dann startet Red Bull halt für Österreich, oder?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass entweder machen die Team Österreich oder machen Team Schweiz 2 oder auch, das muss man leider, glaube ich, sagen, dass das aktuelle Schweizer Team ist auf dünnen Pfählen gebaut. Also das ist, glaube ich, das mit Abstand, naja gut, also das japanische Team ist halt so ein nicht sehr japanisch, ne, quasi, sondern halt einfach, die haben halt dieses Land.
Die haben die Nation benutzt, oder?
Die haben die Nation benutzt. Das ist so ein bisschen gewachsen auch aus dem Softbank-Team Japan, was versucht hat, im America's Cup zu starten mit Dean Barker. So
noch gibt's so ein Überschätzter.
Das gibt's halt immerhin noch und das Schweizer Team ist auf jeden Fall das wirkt so wie so ein bisschen so ein paar Haudegen, die ein paar Euro gefunden haben und da jetzt mal gucken wollen, was geht. Ein bisschen.
Lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja.
Du könntest bestimmt einsteigen in die Finanzierung, Toni.
Die Finanzierung auf jeden Fall. Mitsegeln wegen natürlich viel zu schlecht. Also so schlecht, also nicht alles so, auch hier wieder ein bisschen so wie letzte Folge, nicht alles zu ernst nehmen, aber. Ja, leider nur ein 9. Platz geworden jetzt, ein letzter Platz in Bermuda für die Schweizer.
Schade.
Und was ich auch wirklich spektakulär finde und auch das würde ich gerne nochmal so erzählen, einfach um das wirklich schmackhaft zu machen, wo die überall segeln. Weil das ist ja auch es geht ja nicht nur um die mediale Aufbereitung dann an den Geräten, sondern es soll ja auch vor Ort als Live-Event ein Highlight sein, dieser Sail GP. Mhm. Und das wird so ein bisschen deutlich an den, also die Rennkurse, dadurch, dass sie diese Boundaries haben, das ist immer bewusst nah an Land und Bermuda ist natürlich eh geil, da in dem Atoll oder wie das heißt, ja, da zu segeln. Und jetzt der nächste Sail GP, habe ich auch schon erzählt, ist in Chicago. Da an
ist
der.
Ist nicht auch so geil. Also da.
Ja. Also da am Pier.
Am Navy
da,
Pier, ja.
Ja. Ist total. Die Stadt heißt in Amerika Windy City. Ja. Also.
Ja.
Enough said.
Das habe ich viel mehr stattfindet, ne?
Und ja, es ist halt.
Mit den World Cups auch immer in San Francisco fahren und.
Ja.
Hat man nicht verstanden.
Na, es ist halt.
Wahrscheinlich nur wegen dieser komischen Brücke da.
Ja. Na, es ist halt Russland.
Ne? Nur mit seinen Wortfindungsstörungen ist.
Ne? Man war ja irgendwie, ja, komm, wir können nicht segeln, weil Nebel und Brücke und sieht man auch nicht übrigens, weil Nebel und aber wir müssen es unbedingt hier machen. Hat nie jemand verstanden.
So, und dann die nächsten Events sind dann Ende Juli in Plymouth in Großbritannien, quasi zu Hause bei Sir Ben Ainslie und seinem Team. Dann Mitte, Ende August, an dem Wochenende habe ich leider ganz wenig Zeit, sonst muss man da eigentlich ja tatsächlich hinfahren.
Ja, ist mir auch schon bewusst geworden, dass wir da alle keine Zeit haben wegen dir.
In Kopenhagen, da würde ich aber behaupten, dass ich da früher wusste, dass ich da keine Zeit habe. Hätte ich mal Russell anrufen müssen, dass der Termin so nicht passt. Dann noch in.
Ich bin in Kopenhagen, habe ich was verpasst?
Und dann 10. 11. September in Saint-Tropez. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Also die ganzen Europatermine sind dann relativ eng. Das macht ja auch Sinn. In Cadiz in Spanien. Dann kommst du wahrscheinlich nicht drum rum. Ist auch okay. Im November in Dubai. Und dann wird's ein bisschen exotischer. Anfang Januar dann in Singapur. Das finde ich ja hochgradig spannend.
Auch eine geile Kulisse.
Total geile Kulisse, auch so ein Land, was in den Jugendbootsklassen zumindest unglaublich viel Gas gibt, stellenweise. Ja. Aber ja, so bei den Großen eigentlich noch nicht so richtig angekommen ist. Aber da, also da bin ich, vielleicht ist das ja auch so eine Chance, da ein bisschen in dieses Land ein bisschen mehr Segelfaszination reinzubringen. Dann das vorletzte Event schon wieder im März in Neuseeland und mal nicht in Auckland, sondern in Christchurch. Und da bin ich ja fast zu Hause gewesen. Insofern, da geht mir.
Hast du das Ticket schon gebucht?
Ja, das ist, ja.
Okay.
Wär eigentlich echt geil. Müsste man.
18. März bist du in hier, Toni.
Ja, näher am Gardasee. Bin ich ja jetzt immer. Aber Christchurch ist auch so eine geile, na nicht unbedingt Kulisse, weil, also es ist nicht irgendwie so, dass man aber da kann man gut zugucken, weil das auch alles so ein bisschen so wie in Sydney, wie man das da so kennt, alles so ein bisschen so natürliches Theater quasi. Ja, so mit, kann man sich da auf die Hügel setzen und zugucken. Und dann ist Finale wieder am 6. 7. Mai in San Francisco. Also.
Dann doch im Nebel.
Na gut. Ja, ich glaube, das ist deren Heimatort quasi. Ja. Ne? Also die SailGP-Firma arbeitet von San Francisco aus.
Und ist dann wieder eine Woche später schon Saison 3 oder?
Saison 4 meinst du? Ja, das war krass, wie schnell das ging dieses Jahr.
Ja,
ne?
Das muss ja hier auch sein, wenn die am 7. Mai fertig sind und dieses, also 2023 und am 14. Mai 2022 haben sie angefangen.
Also das ist natürlich auch einfach nur wieder schlau, ja. Du machst diesen Hype mit diesem Million-Dollar-Race, alle gucken und wenn du dann sagen würdest, so, wir sehen uns in einem halben Jahr, dann ist das doof, ja. So gut. Ja. Dann einfach zwei Wochen später direkt, okay, neue Saison, let's go. Also, die machen so viel richtig da, die Menschen.
Was halt auch krass ist, das ist mir vorhin so aufgefallen, das war mir gar nicht so bewusst, auch so ein bisschen der Angriff von Oracle nochmal auf SAP. ich hab mich vorhin erstmal gesehen, dass es auch SailGP Insights gibt. Quasi so ein bisschen zu den, analog zu den SAP Selling Analytics.
Ja.
Und da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie dann diesen Kursstrecker hat, wo man sich dann irgendwie alles Mögliche dann zusammenklicken kann und ausblenden kann und hier Winddreher links und Winddreher da. Aber was du halt machst, wenn du zu dieser Insight gehst und sagst, klickst auf Play, kannst du ja dann quasi synchronisiert alle Kameraperspektiven von allen Booten durchklicken. Man sagt, okay, ich will jetzt mal in den Schweizer mal gucken und so weiter und so fort. Siehst dann halt auch immer gleich noch, dass oben so ein Ranking mit irgendwie Heading und Windspeed und Boatspeed und so weiter und so fort. Und quasi kannst du dann halt für dich dann halt so ein bisschen deine eigene Dramaturgie oder deine eigene Inszenierung von dem Rennen nochmal machen. Fand ich sehr spannend. Habe ich mir vorhin mal ein Rennen angeguckt, fand ich sehr geil.
Ja,
also das, ne, wir wissen ja, SAP hat sich ja bei allen World Cups eingekauft als Analyse-Tool. Und Oracle macht ja jetzt sein eigenes Ding, ne?
Die gehen auch eh sehr offen mit diesen Daten um. Also die Teams haben quasi immer alle Daten. Und auch das wieder können dann daraus, also auch vergleichend mit den anderen Teams halt, einfach sehr viel mehr Zeit investieren, besser zu werden, ja. Was weiß ich, der gewinnt immer bei der Wende 5 Meter, ja, gucken wir uns mal die Daten an, was macht denn der, ja, wie viel Angle irgendwas fährt er da, wie dicht ist irgendwas, wie viel, hast du nicht gesehen, ja, also das ist
halt auch eine Art Ligasystem, wo sie verstehen, dass wenn wir alle besser werden, hilft es uns allen, ne, weil genau. Die Konkurrenz das Geschäft belebt und nicht weggebissen
wird. Nee, das ist knallhart Marketing.
Darauf wollte ich hinaus. Da kennen wir ja also mittlerweile auch andere Sportarten, wo genau das funktioniert. Ja.
Genau, was ist unser Produkt? Irgendwie, also wir sind Titelsponsor, was ist unser Produkt? Daten, okay, dann erzählen wir nochmal die Story über alle hinweg, wie die mit unseren Daten geile Ergebnisse kriegen. Ja, besser kannst du das Marketing ja noch nicht machen.
Ja, das ist klar, aber es hilft halt auch einfach dem
das ist nicht mal geheuchelt.
Nee, natürlich, genau. So, weil wenn alle besser sind, wenn das Niveau höher ist, durch die Bank, ja, wenn zwei Teams das dominieren, dann guckt es keiner, weil dann gewinnen immer Australien und die anderen, ja. So, aber wenn alle eine Chance haben, ja, dann ist es spannend. Und das ist halt, ja, in der Bundesliga halt leider nicht so. Deswegen ist es langweilig. Also in der Fußball-Bundesliga, ja. So, und dann gibt's Ligen, die das verstanden haben, wenn man das, dass jedes Jahr ein anderer gewinnen muss, sonst guckt es keiner. Ja, und oder wenige. Ja, und
die großen amerikanischen Sportligen zum Beispiel.
Genau. könnte da ein Zusammenhang bestehen, dass auch das hier effektiv ein amerikanisches Produkt ist? Man weiß es nicht.
Ja, das.
Ja, Entertainment ist alles.
Ja, der Kapitalismus funktioniert, wenn die Interessen des Kapitalismus überlappen mit meinen Interessen quasi. Ja, also mit den Interessen des Zuschauers meine ich damit.
Jedenfalls suggeriert.
Brot und Spiele.
So, ich glaube, wir schweifen ab.
Ich hätte noch ein Thema.
Hau raus.
Apropos Heuchelei. Vorsicht, wieder gewagte These. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mit dem oder wie ich für mich diesen Kommunikationsstrang des nachhaltigen, umweltbewussten A Race We Must Win for the Future bla Sülz Gedöns umgehen soll. Das ist oft ein Erzählschrank bei denen und die haben ja auch gerade irgendwie ein Video zum Ocean Day und so gemacht, wo sie dann halt mal kurz alle den Beach aufräumen, was irgendwie gefühlt auch im Moment jeder macht. Ich habe es aber noch nicht ganz verstanden, ob der ganze Zirkus an sich, also dieser Rennzirkus, nicht der Segelzirkus, sondern dieses ganze drumherum, ob das nur Marketing ist oder ob die sich auch wirklich komplett bemühen, da mal ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Toni, hast du was gelesen, gehört?
Nee, also nicht, dass ich dazu jetzt eine Meinung, also eine Meinung habe ich auf jeden Fall, aber nicht, dass ich da jetzt tatsächlich Informationen habe, die irgendwas sehr untermauern oder halt nicht. Aber es sind schon gewisse Sachen, die das, was wir jetzt hatten, diese ganze, wir versuchen mal die Technologie ein paar Jahre auf einem Niveau zu halten. Das macht's das macht's nachhaltiger. Ne? Einfach, weil man nicht jedes Jahr ein neues Boot bauen muss, zum Beispiel. Die ganze durch die Weltfliegerei ist natürlich nicht so ideal, aber gut, ja, und wir räumen den Strand auf, da sind ja nicht die Probleme, die drei Leute, die es machen. Das hat ja auch, ich komme immer wieder drauf zurück, aber das war wirklich der beste Satz, den Walter in unserer Nachhaltigkeitsfolge gesagt hat, ist mir völlig egal, was der Grund ist, ja, Greenwashing ist, wenn es nur bedeutet, dass sie sich ein bisschen mehr engagieren für das Thema oder ein bisschen was bewegen in die Richtung, ist es immer noch besser als gar nicht. Und die Motivation ist egal dabei. Ja? Ob man das nur macht, um gut dazustehen, ob man das tatsächlich will, ist eigentlich egal. Ja? Also es ist natürlich immer die Frage, wie, ich weiß nicht, wie die ihre Sachen durch die Gegend transportieren von A nach B, wie nachhaltig die Events sind. Die Neuseeländer, die ja noch den America's Cup veranstalten, die machen einen riesen medialen Aufriss mit ihren Wasserstoff-Schiedsrichterbooten und Sicherungsbooten. Ne? Also die Message ist immer, dass hier der technische Fortschritt halt eben nicht nur bei den Seglern stattfindet, sondern halt insgesamt in diesem Bereich Segeln, Wassersport, Wasserrennsport und wer weiß, wo das nochmal endet dann, also welche, ob die Helgoland-Fähre bald so ein wasserstoffangetriebener Vollkatamaran ist, ja, also weiß man ja nicht, ne, aber da findet schon irgendwie Entwicklung statt, also das war auch nur eine Meinung eher als ein paar Fakten zu dem Thema, aber
ja, vielleicht ist es wirklich so, dass man allein, wenn man das Thema als Kommunikationsthema aufmacht, zumindest schon mal den einen oder anderen Gedanken dazu löst bei den Zuschauern.
Ja, das ist einfach so, glaube ich. So, Jungs, zum Abschluss überfalle ich euch jetzt so ein bisschen mit
Oha.
Dem, was wir bei den Olympischen Spielen auch schon gemacht haben, weil da ist es ja so gut für mich gelaufen, also will ich wieder mit euch wetten.
Also erst haben wir den Wetteinsatz.
Den Wetteinsatz.
Beim letzten Mal, was war es, ein Cappy, was wir dann dritteln mussten, ne?
Das letzte Mal war es ein Cap aus unserem Merch-Store. Dieses Mal
so ein kuscheliger Hoodie, oder was?
So ein kuscheliger Hoodie? Ja, schon. Da bin ich dabei.
Ja, ich will kein Hoodie, ich will so eine geile Kaffeetasse, wenn ich gewinnen sollte.
Ja, dann machen wir eine Sonderedition mit SailGP Winner
viel oder so. Nix.
Viel Wind um nichts. Also ein Kaffeebecher, ein Thermobecher?
Ja, aus unserem Shop.
Ja, sehr gut. Flo, bist du dabei, oder?
Na, ich nehm so ein Kuschelkissen. Also, du könntest sagen, okay, wenn Toni gewinnt, kriegst du... Wenn Toni gewinnt, kriegt ein Hoodie, wenn Jan gewinnt, kriegt eine Kaffeetasse und ich will so ein Kuscheltier-Kissen.
Okay, so jetzt haben wir genug Produkte aus unserem Merch-Shop angeteasert. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage und die ist natürlich, wer gewinnt die Saison am Ende? Also der Overall-Winner des Million-Dollar-Race, wer...
Und Australien sagen, es verboten, oder was?
Und Australien sagen, es verboten, ja, ist gut.
Alles klar, dann macht das Sinn.
Okay.
Flo, du darfst anfangen, weil du letztes Mal am verlorensten hast.
Ja, das musste man natürlich nochmal betonen.
Also, die muss ich meine Schmach jetzt probieren wegzumachen oder halt doppelt oder nichts oder was?
Ja, genau.
Ich sag, Ainsley rockt das. Also
Großbritannien.
Team GBR.
Flo ja. Sagt Team GBR. Sind ja auch gerade Zweiter geworden im letzten Event. Also das ist auf jeden Fall kein schlechter Tipp, glaube ich.
Das ist natürlich... Wow. Okay, dann nehme ich sie weg, Toni. Dann sag ich, die Neuseeländer machen das noch.
What? Du bist ja einer. Du bist ja einer. Boah. Ich hatte bevor Beginn der Saison tatsächlich gedacht, die Franzosen haben echt eine gute Chance, aber die haben ja leider nicht so richtig gut gesegelt jetzt in Bermuda.
Vielleicht kaufen sich noch Jean-Baptiste ein. Dann.
Ja, vor allem aber die was ich denen sehr hoch, also sehr zugute halte quasi, ist, dass die jetzt diese Saison erstmals tatsächlich ein komplett französisch sprechendes Team sind an Bord. Und das dachte ich, könnte nochmal so ein Quäntchen Gang nach vorne sein quasi. Ja, pass auf, aber dann nehme ich dir deinen weg, Jan. Ich bin einfach so, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Kanada jetzt schon als so junges Team so gut in die Saison gestartet ist, verspricht nur, dass es noch besser wird. Also von daher...
Das hast du jetzt aber auch für dich so zurechtgebaut, dass das für dich passt. Auf jeden Fall.
Nee, ich hätte Neuseeland genommen. Hätte Jan es mir nicht weggenommen. Ich hätte Neuseeland genommen.
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Aber gut.
Aber ihr könnt ja auch beide Neuseeland nehmen.
Nein. Aber es hat ja auch beim letzten Mal, als wir für Olympia gewettet haben, schon sehr gut funktioniert. Ich wollte quasi eigentlich zwei sagen.
Ja, dann habe ich zwei gesagt.
Und dann hat Jan zwei gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich sage jetzt ja drei oder null, weil du hattest schon eins, glaube ich, Flo, ne?
Ja.
Und dann hatte ich drei oder null. Und ich kann, du kannst jetzt nicht null sagen. Was ist das denn? Ja, und dann hat er gut funktioniert.
Hab ich nicht gesagt, ich gehe mal konservativ rein, ich nehme drei. Das war irgendwie eher so die andere Richtung.
Das war der Joke, ja.
Das war der Joke, aber du hast ja, dann tatsächlich hast eins eingeloggt. Ja, hättest du mal gemacht. Aber dann hast du diesmal auf dein Bauchgefühl gehört, oder? Mit Großbritannien?
Ach du. Also, weißt du, sonst wird irgendwie bei Ainsley für mich auch immer mal so der Vize-Ainsley. Weißt du? Also nach den ganzen Olympiasiegen hat er ja danach nicht so richtig was gerissen. Ja.
Ich finde den Bordfunk von den Briten, den finde ich immer ganz, ganz, ganz kritisch. Der ist so wie in der Navy. Also natürlich nicht in der Navy, also halt in der British Navy, ja.
Ja.
Der ist so sehr so, yes, sir. Und das habe ich gerade sehr amerikanisch ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
So, Leute, machen wir es zu?
Machen wir es zu?
Machen wir es zu. Danke euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid jetzt dabei, wenn es dann morgen, übermorgen oder dann, wenn ihr es zu spät hört, die Folge, dann sagt, ja, dann klickt rein da bei YouTube, bei SailGP, weil die machen nämlich auch tatsächlich sehr gute Highlight-Videos immer nach so einem Wochenende. Also da ist dann das Wochenende in einer schönen, knackigen halben Stunde zusammengefasst. Total geil. Habe ich eigentlich genug Fanboy raushängen lassen jetzt langsam, oder? Ich sag bis in zwei Wochen wieder und freue mich, wenn ihr es alle guckt. Bis später.
Haut rein.
Dann sag ich, hau reiner, wenn du ihn liest.